Er mag die Heimat und das Volk. Und vor allem will Kickl bestimmen, wer nicht dazugehört. Seine Helden findet er in der Antike und im 18. und 19. Jahrhundert. Sein absoluter Lieblingsphilosoph ist Hegel. Hassbegriffe hat er auch. Gender, Elite, System.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast.
Kickl, Folge 4. Herbert Kickls Weltbild. Heimat, Helden, Hegel.
Mein Name ist Gernot Bauer. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und hallo, Robert.
Mein Name ist Robert Treichler. Hallo, Gernot. In dieser Folge unseres Podcasts über Herbert Kickl wenden wir uns seiner Weltanschauung zu. Und du hast dir dazu eine sehr eingängige Formulierung ausgedacht, die aus drei Begriffen besteht. Nenne sie doch mal.
Ja, diese drei Begriffe, dieser Dreiklang lautet Heimat, Helden, Hegel. Das sind so die drei Schlagworte, mit denen man annäherungsweise Kickls Denken beschreiben kann. Beginnen wir vielleicht mit dem wichtigsten Begriff, nämlich dem Begriff der Heimat. Wie viele Rechtspopulisten will Kickl diese Heimat, diese seine Heimat, exklusiv vertreten und natürlich auch verteidigen. Vor der Nationalratswahl 2017, die FPÖ kommt dann in die Regierung bekanntlich, forderte er sogar ein Ministerium für Heimatschutz und Leitkultur. Ich kann mir auch erinnern, dass es damals Debatten gab, dass Herbert Kickl wollte auch, bevor er Innenminister wurde, explizit ein Ministerium für Heimatschutz einrichten und das Innenministerium umbenennen. Und derjenige, der das verhindert hat, war Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Also er hat akzeptiert, dass Herbert Kickl Innenminister wird, aber er hat nicht akzeptiert, dass dieses Innenministerium in Zukunft Ministerium für Heimatschutz heißen wird. Also das hat Van der Bellen verhindert. Zum Begriff der Heimat gehört natürlich auch der Begriff des Volkes, Robert. Wie gebraucht Kickl diesen?
Naja, der Grund, warum Van der Bellen das ja verhindert hat, ist, dass der Begriff Heimat und der Begriff Volk, wenn Kickl diese verwendet, etwas Ausschließendes hat. Das ist nicht einfach nur die Heimat, der man zugetan ist oder das Volk, dem man angehört, sondern er will damit etwas aussagen, eine politische Botschaft aussenden, und die lautet, wir definieren, wer die Heimat nicht repräsentiert und wer nicht zum Volk gehört. Das ist die Botschaft der Freiheitlichen, wenn es um Heimat und um Volk geht. Und in der Gedankenwelt von Herbert Kickl ist diese Heimat bedroht. Sie ist einerseits durch sogenannte Parallelgesellschaften bedroht, die sich durch migrantische Ausländer zusammensetzen. Und es gibt aber noch eine Bedrohung, nämlich durch Fehlentwicklungen innerhalb der gesamten Gesellschaft. Da sieht er alles, was mit den 68ern zu tun hat, also mit dieser linken Bewegung, die im Jahr 1968 ihren Ursprung hatte. Kurz gesagt, Heimat ist ein Konzept, um einerseits Ausländer und andererseits Linke ideologisch irgendwie draußen zu halten. Und diese Idee hat Kickl auch politisch umgesetzt. Er hat die Partei, die FPÖ, positioniert als die, er nennt es die soziale Heimatpartei. Und das aktuelle FPÖ-Parteiprogramm trägt deshalb auch den Titel Österreich zuerst. Und das Österreich zuerst, da klingt natürlich bereits an, die Slogans, die Kickl, die wir schon ein paar Mal erwähnt haben, Daheim statt Islam, heißt natürlich, die Heimat ist etwas anderes, als wenn Muslime in Österreich leben. Oder mehr Mut für unser Wiener Blut, zu viel Fremdes tut niemandem gut. Das ist dann schon relativ sperrig jetzt auch und lang für einen Spruch, aber es versteht jeder, es hat etwas Ausgrenzendes. Noch radikaler war dann ein Spruch, den allerdings, glaube ich, nicht Kickl erfunden hat, sondern die Innsbrucker FPÖ, Heimatliebe statt Marokkanerdiebe. Da merkt man schon, dass am Ende landet man in einer wirklich hetzerischen Rhetorik.
Da gab es ja zum Beispiel sogar nach diesem Spruch Anzeigen. Der Innsbrucker FPÖ-Chef hat sich sogar dann entschuldigen müssen. Mir fällt auch noch so ein Spruch ein, ein Slogan des Herbert Kickl. Das war Abendland in Christenhand. Damit hat er die ganze katholische Kirche gegen sich aufgebracht. Das war nicht zum ersten Mal. Es war auch so eine bewusste Provokation. Er hat gewusst, wenn er Abendland in Christenhand plakatiert, da muss sich der Kardinal Schönborn eigentlich dazu melden und auch die anderen Vertreter der Kirche. Und dann hat er auch das schon wieder erreicht, was er wollte. Aber es ist, er hat natürlich auch die Religion missbraucht für sein politisches Fortkommen. Das ist der Begriff der Heimat. Der zweite Begriff sind die Helden. Also Helden sind im Kickl-Universum absolut wichtig. Er schwärmt schon als junger Mann und dann bis heute für Heerführer. Er beschäftigt sich mit Militärgeschichte, mit Schlachten, mit Soldatentum. Solche Bücher finden sich immer noch in seiner Bibliothek. Ihn interessieren waghalsige Expeditionen von Schiffen. Und sein Faible für die politische Strategie, denn das ist vor allem sein Können, politische Kommunikation und politische Strategie, die lässt sich auch aus seinem militärischen Interesse erklären. Es gibt ja Berichte zum Beispiel, dass Kickl als Innenminister seinen Spitzenbeamten bei Klausuren die Geschichte des Schiffes Endeavour erzählt hat. Das ist jenes Segelschiff, auf dem der Entdecker James Cook 1770 die Weltmeere befuhr. Also solche Heldensagen, solche Mythen, die treiben Kickl offenbar an.
Und damit kommen wir zum dritten Begriff dieses Dreiklangs, nämlich Hegel. Wir haben in einer früheren Folge dieses Podcasts erzählt, dass Kickl Philosophie studiert hat und dass der Philosoph, dem man sich da fast ausschließlich zugewandt hat, Hegel ist. Hegel, wissen wir, ist ein sehr schwer zu lesender Philosoph, aber Kickl hat sich darin wirklich vergraben. Und was er dann einmal aufgesaugt hat, das reproduziert er dann auch immer wieder. Das verwendet er. Er verwendet auch gern Zitate aus diesen Werken, die er gelesen hat. Und er hat auch gesagt, das dialektische Prinzip, das Hegel begründet hat, das sei ein Teil von ihm, von Kickl geworden. Und politisch setzt er das so um oder interpretiert er das so, dass mit dem Globalisierungszeitalter ein Pendel ausgeschlagen habe in Richtung Internationalismus, Weltoffenheit, obwohl er es vielleicht nicht so nennen würde. Und jetzt schlägt das Pendel wieder zurück und es entsteht ein großes Bedürfnis nach Patriotismus und Geborgenheit. So sieht er die derzeitige Phase der Politik. Da sieht er sich als Anführer dieser Bewegung, die das bewerkstelligen möchte, dass die Leute das wieder bekommen. So kann man sagen, verwendet er tatsächlich zumindest hegelianische Ideen, wenn auch Hegel jetzt möglicherweise damit nichts zu tun hat.
Ja, und dieses Bedürfnis nach Patriotismus und Geborgenheit, das wird ja auch durch diesen Begriff Heimat, den wir vorher genannt haben, auch wiederum reflektiert. Wobei Heimat bei Kickl eben eher was Enges als was Weites ist. Ich meine, ein bisschen ein Widerspruch ist es natürlich schon, weil dialektisch heißt ja reflektieren, Standpunkte hinterfragen, offen sein. Aber Kickl ist ja das eigentlich. Ne? Er sieht ja eher schwarz und weiß, links und rechts. Er sieht Ausländer auf der einen Seite, Inländer auf der anderen, Fremde, dagegen die Heimat, dann die Elite gegen die einfachen Leute. Auf der einen Seite sieht er Patrioten, dann Verräter. Also das ist immer schwarz-weiß. Manches ist für ihn abnormal, manches ist normal. Und er will eben nicht eigentlich im Grunde dialektisch nachdenken, sondern ist er nicht eigentlich auch ein großer Vereinfacher, ne? Die da oben, die da unten. Drum ist er auch so ein Anhänger der Helden Robin Hood und Wilhelm Tell.
Mhm. Dieses Zulassen von beiden Wahrheiten ist ganz bestimmt nicht Kickls Talent, also da hast du sicher recht. Aber Gernot, es gibt ein Partyspiel, bei dem man sagen muss, welche Dinge man auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Wir können jetzt Herbert Kickl leider nicht fragen, welche Dinge er mitnehmen würde, aber du kannst zumindest beantworten, welche 5 Bücher er auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Welche sind seine Lieblingsbücher?
Na, ich könnte vielleicht mir sogar vorstellen, auch was er mitnehmen würde auf eine einsame Insel. Wahrscheinlich seine Kletterausrüstung. Er hat zum Beispiel, glaube ich, immer in seinem Auto, auch im Dienstwagen früher, immer die Kletterausrüstung drinnen liegen, dass wenn es ihn einfach packt, dass er schön noch einmal klettern gehen kann. Also die hätte er sicher dabei. Er hätte wahrscheinlich sonst niemanden dabei, weil er ein Einzelgänger ist. Also wahrscheinlich wäre auf dieser Insel maximal mit seiner Familie. In der Parlamentsbibliothek gibt es tatsächlich eine Stellage und da darf jeder Spitzenpolitiker, die Präsidenten, aber auch die Clubobleute seine 5 Bücher hinstellen, die ihn geprägt haben. Und Kickl hat dann natürlich erwartungsgemäß Philosophen ausgewählt. Einmal Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft, dann Hegel, die Wissenschaft der Logik, Rousseau Bekenntnisse, dann Victor Hugo, Le Miserable.
Sehr gut.
Der passt natürlich zu Kickl. Das ist ein Roman, der sozusagen da vom sozialen Elend der Unterprivilegierten, Kickl würde sagen, der kleinen Leute handelt. Interessant ist das fünfte Buch, da empfiehlt der Schillers die Verschwörung des Fiesco zu Genua, ein republikanisches Trauerspiel. Da geht es um einen Protagonisten, Fiesco, den Grafen von Lavagna, und der ist ein schöner und junger Kämpfer für die Freiheit. Also ein bisschen spricht aus diesen Büchern schon eine gewisse Eitelkeit. Also kaum jemand hat diese drei Philosophenbücher, Hegel, Kant, Rousseau, gelesen. Victor Hugo, ja, ist noch das quasi breitenwirksamste. Und das Buch von Schiller, er ist ein großer Fan von Schiller, also gerade der Freiheitsbegriff bei Schiller, den zitiert er immer wieder. Das führt oft zu fast absurden Konstellationen, wenn er in einem Bierzelt auf einmal anfängt, tatsächlich, das habe ich erlebt, aus Schillers Wallenstein zu zitieren. Und selbst die Journalisten wissen nicht mehr, was auf einmal los ist. Also, aber es ist, er hängt, lasst halt gern raushängen seine Bildung, wobei es passieren ihm dann, wie gesagt, auch immer wieder Fehler. Und so umfassend gebildet, wie er es uns vormachen will, ist Herbert Kickl dann auch wieder nicht.
Das waren Heimat, Helden, Hegel. Kickl hat auch ein interessantes Verhältnis zur Religion und zur Kirche. Die Religion, das Christentum, spielt natürlich auch in seiner Ideologie eine große Rolle. Wie würdest du sagen, hat er das integriert?
Na, wir haben ja vorher gesagt, er nutzt das Christentum auch für seine eigene politische Kommunikation, unter anderem mit diesem sehr umstrittenen Slogan Abendland in Christenhand. Kickl behauptet von sich tatsächlich, dass er gläubig ist. Aber er sagt zugleich, dass er kein Kirchgänger ist. Also man könnte ihm vielleicht unterstellen, dass er so ein Kulturchrist ist und eher nicht an den Herrgott so intensiv glaubt. Aber das ist natürlich Privatsache. Fakt ist, als er FPÖ-Obmann wurde und die Räumlichkeiten des Heinz-Christian Strache bezog, da wurden die renoviert. Und nach der Renovierung hat er einen Pfarrer zu sich gebeten, einen Priester. Und der durfte dann die Räumlichkeiten im FPÖ-Club segnen. Mit der Amtskirche kann aber nichts anfangen. Wir erinnern uns, während der Pandemie gab es im Stephansdom, ließ die Erzdiözese Wien in der Barbara-Kapelle eine eigene Impfstation einrichten. Ich darf mich soweit outen, einmal mit dem Vorbeigehen bin ich da einfach rein und habe mich tatsächlich impfen lassen dort auch. Da waren so Sanitäter und Sanitäterinnen und Ärzte des Malteserordens und die haben dich geschwind geimpft. Und was macht Kickl daraus? Wirft der Erzdiözese und dem Kardinal vor, sie würden Stimmungsmache zugunsten milliardenschwerer Pharmakonzerne betreiben. Also das ist dann schon ein bisschen sehr weit hergeholt.
Also er schreckt auch nicht davor zurück, jetzt die Kirche relativ aggressiv zu attackieren, wenn es ihm passt.
Er ist da schmerzbefreit, ja. Also vom Kardinal abwärts legt er sich auch mit der Kirche an und sieht die auch sogar, er stellt sogar die Amtskirche als zu elitär hin, ne, die sich nicht um die Leute kümmert. Also da fehlt ihm schon auch der Respekt. Also da haben fast die Kommunisten mehr Respekt vor der Kirche als der FPÖ-Obmann.
Damit kommen wir zu einem Begriff, den Herbert Kickl verwendet und der eigentlich im Weltbild eines Politikers, würde man sagen, keinen Platz haben sollte. Das ist der Begriff des Bevölkerungsaustauschs. Das sagt viel aus, wenn jemand diesen Begriff verwendet. Herbert Kickl tut das sogar im Nationalrat einmal, und zwar im Zusammenhang mit dem Vorschlag, man sollte aus seiner Sicht Kürzungen bei den Sozialleistungen für Ausländer vornehmen. Denn er führt das damals aus, man könnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits Geld sparen, er sagt, das wir dann den Österreichern geben können. Und jetzt kommt's, gleichzeitig verhindern wir das Fortschreiten des Bevölkerungsaustausches. Und der Bevölkerungsaustausch ist ein Konzept, das in rechtsextremen Kreisen sehr beliebt ist. Und es geht davon aus, es gäbe eine Strategie, die in Europa heimische Bevölkerung durch Migranten zu ersetzen. die diese Strategie oder beschreiben, zum Beispiel Martin Sellner, der Aktivist der Identitären Bewegung Österreich, der frühere Aktivist dieser Bewegung. Die Bewegung hat sich mehr oder weniger aufgelöst, aber er ist noch sehr aktiv. Und er hatte ein Buch geschrieben, gemeinsam mit einem zweiten Publizisten. Und das Buch trägt den Titel Bevölkerungsaustausch und Great Reset. Diesen Begriff Bevölkerungsaustausch zu verwenden, damit sendet man wirklich ein starkes Signal aus. Denn selbst Rechtspopulisten oder eine Rechtspopulistin wie Marine Le Pen distanziert sich von diesem Begriff, will damit nichts zu tun haben.
Absolut. Und auch die FPÖ wollte damit nichts zu tun haben. Ich darf daran erinnern, zur Zeit von Heinz-Christian Strache und vor allem dann von Norbert Hofer als FPÖ-Chefs war es verboten, FPÖ-Funktionären quasi sogar Kontakte zu den Identitären zu pflegen. Also man hat einen scharfen Trennstrich zu den Identitären gezogen. Es durften Funktionäre nicht Mitglied bei den Identitären sein, die bei der FPÖ sind. Und unter Kickl wurde das aufgeweicht. Kickl meinte sogar einmal über die Identitären, diese wären eine interessante NGO. Ja, ein weiterer Begriff, der zu Kickls Weltbild gehört, ist jener der Elite. Kickl verwendet ihn natürlich negativ. Seiner Meinung nach würde eine selbsternannte Elite sich gegen das normale Volk, die normalen Bürger wenden. Und diese Elitären, diese Eliten, die sieht er überall, in den Medien, vor allem im ORF natürlich. Er vermutet üble Eliten in den Theatern, im Kabarett, unter den Entscheidungsträgern, in der Wirtschaft, in der Justiz und überall. Und lustigerweise, was für ihn alles unter einer elitären Politik läuft. Als der Text der österreichischen Hymne mit 1. Jänner 2012 gegendert wurde und neben den großen Söhnen auch die großen Töchter ihre Berücksichtigung fanden, da nannte er das ein Beispiel dafür, wie sich in Österreich linke Eliten über die Bedürfnisse der Bevölkerung hinwegsetzen. Und wir wissen, was er als erstes tun würde als Bundeskanzler, Robert?
Er würde den ursprünglichen Text der Bundeshymne wiederherstellen.
Das hat er oft angekündigt. Ja.
Das ist natürlich aus Sicht eines Rechtspopulisten die beste Methode, wenn man bei einem Thema das so framen kann, wie man das nennt, dass das, was man selber will, für das Volk gilt und das, was die anderen wollen, eine abgehobene Elite möchte. Damit hat man eigentlich die Idee des Rechtspopulismus oder überhaupt des Populismus umgesetzt. Wir, das Volk und auf der anderen Seite abgegrenzt eine Elite.
Genau, eine Elite, die auch diesen Gender-Irrsinn vertritt, den Woke-Wahnsinn, wie er es nennt, was dazu führt, dass der Winnetou und der Räuber Hotzenplotz würden als gefährlich gelten und dürften nicht mehr gelesen werden. Also das spielt auf der ganzen Klaviatur.
Und da paart er auch seine Ablehnung gegenüber diesen Eliten mit wirklich erstaunlicher und unverhüllter Aggression. Wir haben alle diese Rede gehört, in der er gesagt hat, wenn er an die Macht kommt, sei das gefährlich nur für die Eliten. Für die ist es gefährlich und dazu stehe ich. Und das klang wirklich wie eine üble Drohung gegenüber einer Personengruppe, die er einfach jetzt mal so hinstellt als das Böse im Land.
Und es ist eigentlich absurd, denn wenn jemand zur Elite gehört, dann ist er das auch Herbert Kickl. Weil Herbert Kickl ist ein Berufspolitiker, er ist Teil des Systems, wie er das nennt. Herbert Kickl hat immer wahnsinnig gut verdient, als Innenminister fast 20.000 Euro, als Abgeordneter und Clubobmann mit seiner Nebenbeschäftigung 20.000 Euro. Also wenn jemand für die Elite steht, dann ist das eigentlich auch Herbert Kickl selbst.
Aber er definiert eben diesen Begriff Elite nicht sozioökonomisch, also wer viel verdient, gehört zur Elite, sondern er definiert es ideologisch und sagt, diejenigen, die abgehoben sind, links sind, die nicht mehr das Volk vertreten, das ist die Elite. Und wenn man so wie er das sieht, das Volk vertritt, dann gehört man eben nicht zur Elite, sondern ist Teil des Volkes.
Genau. Und dieses Volk hat eben nichts übrig für das Thema Gendern, also diesen Genderwahn. Und er erinnert da schon auch an Viktor Orban in Ungarn. Orbans Partei ließ 2023 ein Gesetz verabschieden, das es den Bürgern ermöglicht, zum Schutz der ungarischen Lebensweise andere Menschen bei den Behörden zu melden. Ich meine, das ist ja natürlich quasi, das ist ja ein Denunziantenparagraf, noch dazu mit einem völkischen Unterton.
Richtig. Also ursprünglich versuchen Rechtspopulisten, ihre Ablehnung gegen das Gendern zu rechtfertigen als einen Akt der Toleranz. Also sie sagen, sie wollen nicht auf intolerante Weise eine Vorschrift durchsetzen, wie man zu sprechen hat. Es soll doch jeder sprechen dürfen, wie er möchte. Tatsächlich aber schlägt das in eine viel autoritärere Form um. Wir sehen das bei Orban, wir sehen es auch bei DeSantis in Amerika. Und da sieht man, wohin Kickl auch gerne gehen würde mit dieser Ablehnung des Genderns.
Was alle Rechtspopulisten quer durch Europa vereint, ist auch der Umgang mit dem Klimawandel. Der wird schlicht geleugnet, also auch wenn es im April 30 Grad bereits hat in Wien.
Ich würde hier einen Einspruch machen.
Und zwar?
Tatsächlich, Rechtspopulisten haben sehr lange den Klimawandel geleugnet, beziehungsweise geleugnet, dass man bereits weiß, dass der vom Menschen verursacht ist. In der Phase haben sie sich dann zusehends ein bisschen lächerlich gemacht. Denn irgendwann hat sich das dann doch das Wissen durchgesetzt in der Bevölkerung, es gibt den Klimawandel und es gibt keine andere Erklärung dafür, als dass der vom Menschen gemacht ist. Und dann haben nicht nur in Österreich, auch in europaweit eigentlich, die Rechtspopulisten ein wenig umgeschwenkt und haben gesagt, okay, es gibt den Klimawandel und wir akzeptieren, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach vom Menschen verursacht wurde. Wie können Sie sich jetzt immer noch abgrenzen? Denn als Rechtspopulisten müssen Sie sich abgrenzen von dem, was alle Regierungen tun und fordern. Sie sagen, die Maßnahmen, die von den Regierungen beschlossen werden, sind allesamt verrückt. Die schießen weit über das Ziel hinaus. Das ist zerstört unsere Lebensweise, es zerstört unsere Wirtschaft. Und Sie präsentieren sich als die Vernünftigen, die, wenn sie an die Regierung kommen, mit diesem Wahnsinn, mit diesem, wie sie es nennen, Klimakommunismus aufhören werden.
Und sie behaupten eben, dass alle anderen übertreiben und zu alarmistisch wären. Und am alarmistischsten sind aus Sicht der FPÖ natürlich die Medien. Mit den Medien ist das so eine Sache, da steht Herbert Kickl wirklich auf Kriegsfuß. Er betrachtet Medien eigentlich als Gegner und er sagt, dass die einen lügen wie gedruckt unter den Journalisten und die anderen drucken dann das Gelogene. Und dieser Satz sagt eigentlich ziemlich viel über ihn aus.
Deshalb gibt er auch relativ wenig Interviews. Er sieht nicht, was er dabei gewinnen könnte, offenbar, und verweigert sich dann einfach. Das hat durchaus für Aufsehen gesorgt, zum Beispiel 2023, als der Privatsender Puls 24 alle Parteichefs eingeladen hat zu einem Bürgerforum, hat Kickl einfach abgelehnt. Er braucht das nicht. Und tatsächlich gibt es eine Strategie der FPÖ, sich selbst neue Medien zu schaffen und in diesen Medien dann einfach unkritisch befragt zu werden, ausschließlich positiv vorzukommen und die Zahlen scheinen ihm recht zu geben. Also Kickl ist extrem erfolgreich in den sozialen Medien. Ich glaube, es lohnt sich, ihm auch zu folgen. Man sieht tatsächlich sehr viel von ihm. Er hat auf Facebook 270.000 Follower, auf Instagram 58.000, also auf TikTok und Telegram. Er postet dort scheinbar Privates, auch von Bilder von Bergtouren und dergleichen und kommuniziert auf eine relativ moderne Art mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und er leistet sich eben, oder die Partei leistet sich auch ein FPÖ-TV und meint so, auf die anderen Medien verzichten zu können.
Die genuine Aufgabe von Medien ist ja die Kontrolle der Mächtigen. Und genau dieser Kontrolle entzieht sich der Oppositionspolitiker Kickl. Und es ist davon auszugehen, dass, wenn er wieder in Regierungsverantwortung kommt, sich ebenso dieser Kontrolle entziehen will und sich maximal befreundeten Medien stellt. Er übersieht damit natürlich, dass es eine ganz wesentliche Aufgabe auch von Politikern ist, sich dieser Kontrolle auszusetzen. Warum tut er das nicht? Weil er natürlich mit unangenehmen Fragen auch rechnen müsste, wie alle anderen Politikern. Und wir kennen Herbert Kickl als jemanden, der immer alles gern kontrolliert, der den Überblick hat und der ja nicht durch irgendwas überrascht werden will. Und natürlich kann die eine oder andere Frage, auf die er nicht vorbereitet ist, durchaus überraschend sein. Aber darüber hinaus ist es ja so, dass er die Medien nicht nur meidet, sondern er diffamiert sie ja. Er nennt sie die Systemmedien. Das tut nicht nur Kickl, sondern das ist unter Rechtspopulisten in ganz Europa eigentlich die Lehrmeinung. Und daraus folgt, kann man sagen, das Ziel, dass diese Systemmedien auch geschwächt werden müssen, als ein Gegner des Volkes.
Und das betrifft vor allem die öffentlich-rechtlichen Medien, aber nicht ausschließlich. Wir haben gesehen, wie Orban so gut wie alle Medien unter seine Kontrolle gebracht hat, jedenfalls die wichtigen, zuhörerstarken oder zuseherstarken Medien. Und damit haben wir, glaube ich, das Weltbild von Herbert Kickl einigermaßen umfassend besprochen, von eher philosophischen Dingen wie Hegel und wie Kickl die Welt sieht, bis hin zu sehr, sehr konkreten Dingen, wie das auf seine Politik hineinwirkt, bei Klimapolitik, auch bei Medienpolitik letztlich oder eben bei Genderpolitik.
Ja, wir haben begonnen mit diesem Dreiklang Helden, Hegel, Heimat. Und man kann vielleicht ein bisschen salopp sagen, Kickl sieht sich selbst als jener Held, der die Heimat verteidigen wird, und das macht er mit den Methoden, die er bei Hegel gelernt hat.
Das hast du sehr schön gesagt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.
Und auch ich darf mich verabschieden und hoffe, wenn wir uns wieder hören bei der nächsten Folge unseres Podcasts.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.